WDR 5. Diesseits von Eden. Mit Gisela Keuerleber.
Guten Morgen. Für viele Flüchtlinge und für die Angehörigen der Opfer des Erdbebens in Nepal ist wahrscheinlich auch der heutige Morgen kein guter Morgen. Trotz der umfangreichen und raschen Hilfsaktionen dauert es sehr lange, in die entlegenen Gebiete zu kommen. In Nepal hat das Erdbeben nicht nur tausende Menschenleben gekostet, sondern auch kostbare Tempel zerstört. Auch die Götter sind obdachlos geworden, sagt der Südasien-Experte Axel Michaels, den Sie gleich hören werden. Und das sind weitere Themen heute. Ein Radio für Flüchtlinge im Nordirak, Lagerrundfunk für verfolgte Christen in der Stadt Erbil, Schiffsbesatzungen in seelischer Not, der Diakon der Seemannsmission Alexandria berichtet und 70 Jahre Kriegsende, wer hat den NS-Verbrechern zur Flucht verholfen? Erbil. Das ist die Hauptstadt der kurdischen Bevölkerung im Nordirak. Das heißt, es leben ganz überwiegend Kurden in der Stadt. Kurdistan ist aber auch Schutzzone für mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge, die vor dem Islamischen Staat aus dem Irak und aus Syrien geflüchtet sind. Allein zigtausend Christen aus Mosul und Karakosch sind hier gelandet. Die Flüchtlinge wohnen in Zelten und sehr viele in leerstehenden Ruhbauten. Sie haben alles verloren, was einmal zu ihrem Leben gehörte, Häuser, Arbeit, viele auch Verwandte und Freunde. Diesen Menschen eine Stimme zu geben, ihr Sprachrohr zu sein, das ist das Ziel eines neuen Radiosenders, der vor wenigen Tagen in Erbil an den Start gegangen ist. Unsere Reporterin Heike Zaffer war dort zu Besuch.
Radio Salam.
Zu Besuch bei einem der wohl jüngsten Radiosender der Welt. Im Studio riecht es noch nach frischer Farbe. Einiges wirkt noch etwas improvisiert. Egal. Vincent Gillot ist mächtig stolz auf den ersten Flüchtlingssender im Irak.
Es heißt Radio Al-Salam, das heißt Radio des Friedens. Unser Ziel ist wirklich, diesen Leuten zu helfen. Egal, ob sie Christen sind, Jesiden oder Muslime. Also all denen, die durch das Exil alles verloren haben, dass sie eine Stimme bekommen mit diesem Radio. Es soll ihnen gehören.
Und mit dieser Mission haben sie sich im Oktober vergangenen Jahres auf den Weg gemacht, Räume gesucht, ein Mischpult besorgt und Mitarbeiter eingestellt. Seit 2 Wochen senden sie aus der kleinen Wohnung im christlichen Viertel Ankawa in Erbil rund um die Uhr.
Wir sind eine kleine Mannschaft mit 4 Journalisten. Wir machen ein ganz normales Radioprogramm mit Nachrichten, Wetter, Horoskop, Kulturbeiträgen. Zum Beispiel heute hatten wir einen Beitrag über Mozart. Warum? Weil die Flüchtlinge ganz normale Leute sind und ein normales Leben hatten.
Und darum gibt es auch viel Musik. Die Menschen in den Lagern haben Probleme genug, sagt Vincent Gillot. Er ist 27 Jahre alt und hat bei einer 2-jährigen Reise durch den Orient seine Liebe zu der Kultur der orientalischen Christen entdeckt. Jetzt ist er für die Studiogäste bei Radio Al-Salam verantwortlich. Jeden Morgen von 9 bis 11 gibt es einen Gast. Der Erzbischof von Karakosch war zum Beispiel da, der französische Botschafter, Vorsitzende von Hilfsorganisationen. In dieser Zeit gibt es Informationen, die den Problemen der Flüchtlinge gewidmet sind. In dieser Woche zum Beispiel Service-Tipps, wo Mütter ihre neugeborenen Babys registrieren lassen sollen.
Es war dieses ganz starke Gefühl, dass eine brüderliche Stimme fehlte. Ein Radio, das nah bei diesen Menschen ist. Die Leute in den Lagern haben immer Medienleute gesehen, mit Kameras, haben Fotos gemacht und gefilmt, aber keiner ist geblieben. Und so ist die Idee entstanden, ein lokales Radio zu machen, ein Radio für die Leute, Radio Al-Salam.
6 Mitarbeiter gehören zum Team, neben Vincent Gillot ein französischer Techniker und 4 Moderatoren. Sie alle sind selbst Flüchtlinge und waren vor ihrer Flucht, wie zum Beispiel der Kurde Rayan, Journalisten. Für die Umsetzung und Finanzierung des Projekts sorgte das französisch-christliche Hilfswerk L'Œuvre d'Orient, eine Organisation, der es um die Belange der Christen im Orient geht. In Erbil leben tausende christliche Flüchtlinge, die meisten stammen aus Karakosch und aus Mosul, ehemalige Hochburgen der Christen im Irak. Einige von ihnen hatten genug Geld, eine Wohnung zu mieten, die meisten aber sind in Lagern untergekommen, zum Teil riesige Zeltstädte. Im Lager Ashti Camp betreut Schwester Diana die vertriebenen Christen. Sie weiß, wie schwer das Leben für sie ist.
Den Menschen fehlt es an allem. Sie leben jetzt in Containern. Sie haben keine Privatsphäre oder einen Platz zum Lernen. Und jetzt hat es geregnet. Manche Container haben Lecks. Da ist Wasser reingelaufen. Und die andere Sache ist, im Sommer wird es sehr heiß und im Winter ist es hier sehr kalt.
Sie selbst ist begeisterte Hörerin von Radio Al-Salam. Bei den Lagerbewohnern ist das Radio aber kaum bekannt. In den Containern gibt es zwar Strom, fast niemand aber hat ein Radio, sagt Schwester Diana.
Die Menschen hier haben ja nichts und sie haben kein Radio. Aber ich bin sicher, wenn sie eins hätten, würden sie es hören, weil es sie interessiert. Sie wollen mit der Welt sprechen und wollen hören, was die Welt über uns sagt.
Ein Radio für alle, das ist das nächste Projekt für die Macher von Radio Al-Salam. 250 kleine Batterieradios haben sie schon verteilt. Sobald genügend Geld da ist, sollen es mehr werden. Wir müssen erst noch bekannt werden, sagt Vincent Gillot, aber er ist geduldig. Radio Al-Salam ist für ihn eine Herzensangelegenheit.
Eine Brücke zu den Flüchtlingen zu schlagen und auch eine Brücke zu der kurdischen Bevölkerung hier. Ein Netz zu knüpfen zwischen den Menschen, dass sie sich verstehen. Wir können nicht jeden Tag in jedem Lager sein, aber mit der Zeit werden wir es schaffen, dass sie uns hören.
Ein Bericht von Heike Zafar über Radio Salam, eine Stimme für christliche Flüchtlinge. Und wir bleiben beim Thema Flüchtlinge. Flüchtlinge, die von Schleppern auf das Meer verfrachtet werden und dort häufig in Seenot geraten. Wir haben in den vergangenen Tagen Berichte von Rädern gehört, die von über 40.000 Flüchtlingen sprechen, die im vergangenen Jahr von Handelsschiffen gerettet wurden. Eine große Belastung für die Besatzungen. Auch die evangelische Einrichtung der Deutschen Seemannsmission kritisiert die unzureichende EU-Hilfe für Flüchtlinge. Die Deutsche Seemannsmission hat viele Stationen in internationalen Häfen wie Piräus, Genua und im ägyptischen Alexandria. In der vergangenen Woche haben sich die Leiter der Seemannsmissionen in Bremen zu einer Tagung getroffen und ich habe mit dem Seemannsdiakon Markus Schildhauer sprechen können und ihn gefragt, wie er in Alexandria mit den Flüchtlingsschicksalen in Berührung kommt.
Ja, wir kommen insofern in Berührung, weil uns die Seeleute kontaktieren. Ja, unsere Arbeit ist ja, mit Seeleuten zu sprechen. Und die müssen ihre Not irgendwo loswerden, weil sie keinerlei Unterstützung bekommen, wenn sie mit Flüchtlingen konfrontiert werden. Zum anderen ist in Alexandria einer der Hauptausgangspunkte von Flüchtlingsströmen. Und über die Seeleute bin ich eigentlich sehr intensiv in dieses Thema Flucht und Flüchtlinge mit hineingerutscht.
Erzählen Sie mal so ganz konkret, wo kommen die an, was tun die bei Ihnen, wo treffen Sie überhaupt die Seeleute?
Also die Deutsche Seemannsmission besucht Seeleute an Bord.
Ach, sie gehen auf die Schiffe.
Genau, das ist so der Grundsatz. Wir haben aber auch in Alexandria ein Seemannsheim, das heißt Seeleute können zu uns kommen und dort mal abseits vom allgemeinen Schiff, vom Blech leben und in einen grünen Garten schauen, mal ein Bier trinken, einfach mal auch Billard spielen zum Beispiel, weil das geht auf dem Schiff einfach nicht.
Und was erzählen die, wenn sie sagen, die schütten ihr Herz aus?
Ja, das ist für die Seeleute einfach eine sehr belastende Situation, weil die Flüchtlinge, mit denen sie auf dem Mittelmeer konfrontiert werden, entweder in Flüchtlingsbooten sind, die sie dann retten sollen oder auch retten müssen. Oder sie sehen auch sehr oft einfach tote Flüchtlinge im Meer treiben oder auch Gegenstände, die eindeutig irgendwelchen Flüchtlingen zuzuordnen sind.
Kleidung oder Gepäck?
Ja, also. Kleidung. Oder wir hatten einen Seemann, das fanden wir alle sehr belastend, also auch meine Kollegen, mit denen wir jetzt die letzten Tage auch da sehr intensiv drüber diskutiert haben. Der hat gesagt, er fährt nicht mehr zur See, auch nicht mehr egal wo, weil er möchte nicht noch einmal über Kinderrucksäcke rüberfahren müssen. Also er hatte diese eben auf dem Meer gesehen.
Was können Sie dann für so verstörte Menschen tun?
Ja, wir arbeiten als Seemannsmission ja im seelsorgerischen Bereich. Und man kann versuchen, mit den Menschen zusammen die Geschichte, die Last etwas von seinen Schultern herabzubekommen. Es ist ja nicht mehr so eine aktuelle Traumatisierung wie jetzt, weiß ich, wenn man ein Erdbeben gerade erlebt hat oder einen Flugzeugabsturz. Die haben das ja schon vor Tagen erlebt oder vor Wochen erlebt. Und nur die Seelenlast nimmt sie so mit, dass die das auch nicht mehr loswerden. Und da hilft in sehr, sehr vielen Fällen schon einfach das Sprechen miteinander.
Ist das so eine Art Schuld, die mit sich rumschleppen?
Ja, die Schuld ist dann da, wenn sie nicht helfen konnten oder wenn sie aufgrund von irgendwelchen Außeneinflüssen das Boot einfach sein lassen mussten oder gar nicht gesehen haben oder eben auch jemanden zu überfahren, also eine Leiche zu überfahren, ist jetzt nicht ein Schuldgefühl, aber das, also ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wie ich da reagieren würde.
Und professionelle Hilfe gibt es für die Seeleute nicht?
Nein, also das ist, wenn Sie jetzt Frontex oder Mare Nostrum oder diese nehmen, die haben alle ein Kriseninterventionsteam dabei. Die haben Fachleute, Psychologen und alles, die die Helfer dort betreuen. Unsere Seeleute werden aufgefordert, ja, bei dir in der Nähe ist jetzt ein Flüchtlingsboot, bitte rette die, und also denen hilft gar keiner.
Das sind ja dann Seeleute, die auf einem ganz normalen Handelsschiff fahren, auf einem dieser großen Containerschiffe zum Beispiel.
Das Mittelmeer ist voll bis oben hin mit Schiffen, die alle Arten Güter, Waren transportieren, und diese werden halt auch zur Hilfe gerufen.
Sie haben es schon angedeutet vorher, Sie sind zurzeit in Deutschland. Es gab das Mitgliedertreffen der Seemannsmission, die Tagung in der Nähe von Bremen. Und Sie haben auch andere Seelsorger, Kollegen getroffen. Was berichten die?
Ja, also auch diese berichten, dass Seeleute da ganz stark unter Druck stehen. Also gerade meine Kolleginnen, die im Mittelmeer auch aktiv sind. Bis dahin, dass das ihnen zum Teil von einer Reederei jetzt verboten worden ist, einen Umweg von 3 Stunden zu fahren, weil der Zeitplan dann nicht eingehalten worden ist. Und der Seemann weiß nicht, ist dieses Schiff jetzt gerettet worden oder nicht gerettet worden. Und das belastet ihn dann doppelt nochmal so. Also das ist einfach eine sehr unbefriedigende Situation für die Seeleute. Und wir versuchen, also wir werden das jetzt auch in der Zukunft ganz massiv versuchen, das Bild dieser Seeleute nochmal klarer zu machen. Wir bekommen über 90% aller unserer Waren werden über den See transportiert, aber das ist den Menschen einfach nicht bewusst. Und auch die Rolle der Seeleute, die eh schon kein leichtes Leben haben.
Das war Markus Schelthauer, evangelischer Diakon und Leiter der Seemannsmission in Alexandria. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Opfer, die geborgen werden, Flüchtlinge, obdachlos gewordene Menschen, so sehen die Bilder aus Nepal aus, die wir in den Nachrichten sehen. Außer den menschlichen Tragödien sind in dem Land noch andere Verluste zu beklagen. Uralte hinduistische und buddhistische Tempelanlagen liegen in Trümmern. Es sind wertvolle Kultbauten, Anziehungspunkte für den Tourismus, aber auch für Pilger und Einheimische. Axel Michaels ist Professor für klassische Indologie an der Universität Heidelberg. Herr Michaels, wie wichtig sind für die Menschen in Nepal ihre Tempel?
Ja, die Menschen leben mit den Göttern. Sie gehen täglich zu den Tempeln oder zu den Schreinen und verehren sie. Sie veranstalten große Prozessionen mehrfach im Jahr, die durch die Stadt führen oder um die Stadt herum. Das ist für sie die Seele ihres Lebens und zugleich ist es auch ihr ganzer Stolz.
Jetzt ist sehr vieles zerstört. Es liegen wahrscheinlich auch kostbare Schreine bloß. Und ist jetzt zu befürchten, dass gestohlen wird, dass geplündert wird?
Man hört dieses und jenes. Ich denke, dass im Großen und Ganzen es sich im Rahmen halten wird, dass nicht sehr viel gestohlen wird. Unmittelbar nach dem Erdbeben haben sich auch junge Leute zusammengetan und die Kunstschätze und die Statuen, die Tempel bewacht. Und es gibt eine Initiative, wo man verhindern möchte, dass solche Schätze auktioniert werden weltweit.
Und auf den Markt kommen. Sagen Sie uns doch nun, welche Tempelanlagen sind die bedeutendsten?
Das ist schwer zu sagen. Religiös gesehen, die bedeutendsten sind eher unscheinbar. Das sind kleine Schreine von lokalen Gottheiten, die sehr stark verehrt werden. Für den Tourismus und für große Feste sind natürlich die prominenten Tempel sehr herausragend. Die Pagodentempel, die auf den Plätzen stehen vor den ehemaligen Herrscherhäusern. Man muss sich das ja so vorstellen, dass das Kathmandu-Tal etwa so groß ist wie der Stadtstaat Hamburg. Auf diesem Gebiet haben sich seit dem 13. Jahrhundert 3 Königtümer gebildet, die miteinander rivalisiert haben. Und dadurch ist es zu einer großen Bautätigkeit gekommen, nicht nur was die Tempelanlagen angeht, sondern auch was die Königspaläste betrifft. Und diese sind zu UNESCO-Weltkulturerbestätten geworden. Davon gibt es auf diesem kleinen Gebiet insgesamt 7, von denen etwa 5 schwer oder teilweise zerstört wurden.
Wenn wir jetzt uns über zerstörte Tempelanlagen unterhalten, dann sagen viele, was sprechen die über Bauwerke, wo doch die Not und das Elend der Menschen sehr viel dringlicher ist und wichtiger. Was würden Sie dem entgegnen?
Ich würde dem entgegenhalten, dass ich bei meinen vielen Telefonaten in den letzten Tagen immer zwei Dinge gehört habe. Erstens, uns geht's gut und an zweiter Stelle schon, aber die Tempel sind kaputt. Das heißt, den Menschen sind diese Tempel ans Herz gewachsen. Und sie sind für ihnen wichtig, sie geben ihnen Identität, sie geben ihnen Halt, sie bilden einen Mittelpunkt des Lebens, einen Mittelpunkt der Stadt, des Stadtviertels, und sie werden auch sicherlich wieder aufgebaut werden.
In manchen Religionen sind Naturkatastrophen an menschliches Fehlverhalten gekoppelt. Das ist dann so das Stichwort Strafgericht. Gibt es ein solches Denken angesichts des Erdbebens?
Sehr unterschiedlich und sehr vereinzelt, zumal wir es ja mit verschiedenen Religionen zu tun haben, die sich sehr stark mischen. Buddhismus, ja. Hinduismus, Volksreligion, Schamanismus und vieles andere mehr. Ich denke, dass manche schon auf Fehlverhalten verantwortlich machen. Das geht bis zu abstrusen Vorstellungen, die man auch im Internet lesen kann.
Was zum Beispiel?
Ja, die Verbreitung der Homosexualität etwa und so etwas, das dazu geführt hat, dass die Götter zornig geworden sind. Ein bisschen dagegen spricht die Logik, denn die Tempel sind ja zerstört worden und die Götter würden ja vielleicht nicht ihre eigenen Sitze zerstören. Aber im Großen und Ganzen machen die Menschen entweder sich, die Politik, verantwortlich oder sie haben einen gewissen Fatalismus der Gestalt, dass sie sagen, so ist das halt.
Das kommt vor. Müssen wir mitrechnen.
Ja, es gibt ein oft gehörtes Wort in Nepal, wenn irgendwie etwas passiert. Das heißt auf Nepali, Kegarne, was soll man machen? Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum es so wenig Vorsorge gegeben hat. Man wusste ja, dass das irgendwann mal passiert.
Das ist ja auch nicht das erste Erdbeben. Schon in den 30er Jahren gab es ja auch ein sehr schweres Erdbeben.
Ja, Erdbeben sind seit der Frühgeschichte dokumentiert. Wir haben zum Beispiel einen Eintrag in einer Chronik aus dem Jahre 1255, wo es auch ein Monat lang Nachbeben gegeben hat und die Menschen 14 Tage vor den Häusern kampiert haben.
Und wenn wir auf die Baute nochmal kommen, welcher Tempeleinsturz schmerzt Sie am meisten?
Also mein dortiges Büro liegt am Königsplatz von Patan. Und ich habe immer auf den Charnarayan-Tempel etwa geguckt und der ist nur noch ein Trümmerfeld. Das tut weh.
Nicht nur die Menschen, auch die Götter in Nepal sind obdachlos geworden. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Axel Michaels, Professor für Indologie an der Universität Heidelberg. Würzburg gilt eigentlich als katholische Stadt, sind jedoch der katholische Bischofssitz und die Residenz der ehemaligen Fürstbischöfe. In diesen Tagen halten sich mehr Protestanten in der Stadt als sonst auf, denn hier tagt seit vergangenen Donnerstag die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Es ist die konstituierende Sitzung für die neue Amtsperiode, in die das kommende Reformationsjubiläum fallen wird, das im Jahr 2017 gefeiert wird. Das Jubiläum stand natürlich auf der Tagesordnung. Vor allem wurde das Präsidium neu gewählt. Einzelheiten von Holger Gola.
Kontinuität ist angesagt bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mit 111 von 115 Stimmen bleibt Irmgard Schwetzer Präses des obersten beschlussfassenden Gremiums der Protestanten. Die 73-Jährige hatte bereits seit 18 Monaten das alte Kirchenparlament geleitet. Irmgard Schwetzer möchte die Synode als wichtigen Impulsgeber für Kirche und Gesellschaft weiterentwickeln.
Jetzt wird es darum gehen, auch Themen längerfristig zu verfolgen und zu bearbeiten, weil es vielleicht noch in einem stärkeren Ausmaß als früher um die Zukunft der evangelischen Kirche geht.
Vor den 120 Delegierten aus den 20 Landeskirchen beschrieb die Synodenpräses gleich mehrere Herausforderungen. Neben dem Reformationsjubiläum 2017 möchte Irmgard Schwetzer verstärkt den interreligiösen Dialog fördern und Konsequenzen aus der jüngsten Mitgliedschaftsstudie ziehen.
Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat ja gezeigt, wie schwierig die Zukunft der Kirchen, unserer Kirche auch sein kann, durch einen Traditionsabbruch, vor allen Dingen in der jüngeren Generation. Wir wissen, dass die Einnahmen sich nicht in der gleichen Weise entwickeln werden. Das heißt, hier geht es wirklich um die langfristige, also über 2017 und das Reformationsjubiläum hinausreichenden Perspektiven unserer Kirche.
Sehr deutlich kritisierte der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm die aktuelle Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. In seinem ersten Ratsbericht forderte er eine Ausweitung der Seenotrettung im Mittelmeer. Niemand dürfe sich mit Tausenden von Toten vor Europas Küsten abfinden. Von der Bundesregierung forderte Heinrich Bedford Strohm:
Wir brauchen mehr legale Zugangswege. Ich kriege Mails von verzweifelten Menschen, die sagen, ich möchte meine Angehörigen retten aus Nordsyrien, aus dem Nordirak. Die kommen da nicht raus. Diese Menschen, die wirklich ohne Zweifel an Leib und Leben bedroht sind, die sind im Moment zu großen Teilen gezwungen, auf diese schlimmen Boote da ins Mittelmeer zu gehen, weil sie keine anderen Zugangswege hier haben. Und deswegen brauchen wir großzügige humanitäre Visa, wir brauchen Kontingente für Resettlement-Programme in Europa und wir brauchen auch eine breite Beteiligung aller Länder Europas an diesen Programmen.
Daneben stimmte der EKD-Ratsvorsitzende seine Kirche erneut auf das Reformationsjubiläum ein und nannte die politischen Konsequenzen der Rechtfertigungslehre.
Zum Beispiel den Sonntagsschutz, dass es Tage gibt in der Woche oder im Monat, im Jahr, Feiertage, die nicht durchökonomisiert werden, die sowas sind wie soziale Biotope, wo Menschen wirklich Gemeinschaft haben können, wo sie sich erholen können und die auch symbolisch dafür stehen, dass eine Gesellschaft nie allein aus materiellen Dingen leben kann oder aus wirtschaftlichen Leistungen leben kann, sondern zunächst mal aus der Kraft der Beziehungen lebt, aus der Kraft der Beziehung der Menschen, dafür steht die Familie ganz besonders, aber dann sagen wir natürlich auch aus der Kraft der Beziehung zu Gott, der uns in guten und in schweren Tagen begleitet.
In Würzburg stellte Altbischof Christoph Kähler die neue Lutherbibel vor. Sie orientiert sich wieder verstärkt an Luthers eigenen Übersetzungen.
Wir haben festgestellt, dass Luther an manchen Stellen philologisch besser ist als die Leute, die ihn hinterher verbessert haben oder verbessern wollten. Und wenn er dann noch im Deutschen heute gut verständlich ist, dann ist die klare Entscheidung, wir kehren zurück zum Luthertext und bieten den Text, der zuverlässig und poetisch ist.
Die neue Lutherbibel soll allen evangelischen Gemeinden Ende Oktober 2016 zur Verfügung stehen.
Holger Gola über die EKD-Synode, die in Würzburg tagt. Am 8. Mai vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. In diesen Wochen hört und liest man viel über das Ende des schlimmsten Kapitels der deutschen Geschichte. Dazu gehören auch die Fluchtgeschichten vieler NS-Verbrecher und Funktionäre. Nach dem Ende des Krieges hatten es viele sehr eilig, Europa zu verlassen und setzten sich nach Übersee ab. Über die sogenannte Rattenlinie ist manchem KZ- und SS-Schergen die Flucht gelungen. Die Fluchthilfe kam damals oft von der katholischen Kirche, manchmal von ganz oben, vom Vatikan. Viele Flüchtlinge, die es über das Drehkreuz Südtirol nach Italien geschafft hatten, konnten oder wollten ihre Identität nicht belegen. Und so wandten sie sich an päpstliche Hilfsstellen. Die stellten dann Empfehlungsschreiben an das Rote Kreuz aus. Und so kamen zahlreiche schwer belastete Personen an neue Pässe. Zu ihnen gehören Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke, Klaus Barbie oder auch Franz Stangl, der im KZ Treblinka Kommandant war, wie jetzt Kirsten Sirup-Bielfeld berichtet.
Der Neue scheint überaus effizient, sorgt er doch schon kurz nach Dienstantritt im Lager für Ordnung und Tempo. Vor allem aber erhöht er die Lagerproduktivität. Er baut größere Gaskammern und ersetzt den veralteten Dieselmotor durch einen leistungsfähigeren. So können in Tag- und Nachtschichten bis zu 18.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden getötet werden. Reichsführer SS Heinrich Himmler lobt ihn denn auch für einmalige Leistungen und zeichnet ihn wegen seelischer Belastung mit dem Kriegsverdienstkreuz aus. Ein Häftlingsaufstand im Vernichtungslager Treblinka im Sommer 1943 beendet die Kommandantenkarriere des Franz Stangl. Bei Kriegsende gerät er zunächst in amerikanische Gefangenschaft. Später verliert sich seine Spur, bis er im Frühsommer 1948 plötzlich an das Portal einer römischen Kirche klopft.
Franz Stangl kommt nach Rom zu Santa Maria dell'Anima, weil der Bischof Hudal, der Rektor dieser Stiftung, zuständig war für die österreichischen Hilfsgelder. Und Bischof Hudal bittet ihn dann, einen Lebenslauf zu schreiben.
Der Hilfesuchende, so der Kirchenhistoriker Karl-Josef Hummel, ist äußerst beflissen und
schreibt einen Lebenslauf mit dem falschen Vornamen, dem richtigen Nachnamen, und er schreibt sein Leben korrekt wieder, aber er spricht nur über das Leben zu Hause. Er spricht nicht von Treblinka.
Auch nicht von Sobibor oder Hartheim. Denn Franz Stangl war Lagerkommandant der Vernichtungslager Treblinka und Sobibor, Verwaltungschef der NS-Tötungsanstalt Hartheim und verantwortlich für den Tod von rund 1 Million Menschen. In Rom, so der Historiker Holger Meding, besorgt ihm Bischof Alois Hudal ein Visum und einen Rotkreuzpass.
Hudal hat einigen herausragenden NS-Tätern geholfen, wohl wissend, um wen es sich dabei handelte.
Stangl gelingt es, zunächst nach Syrien, später nach Brasilien zu entkommen. Erst in den 1960er Jahren wird er an die Bundesrepublik ausgeliefert und 1970 zu lebenslanger Haft verurteilt. So wie Stangl entziehen sich nach 1945 zahlreiche NS-Kriegsverbrecher der drohenden Strafverfolgung durch die Flucht nach Übersee. Als Fluchthelfer dienen neben dem Roten Kreuz, das vielen ehemaligen Nationalsozialisten eine neue Identität verschafft, vor allem kirchliche Kreise. So gelangen im Chaos der ersten Nachkriegszeit schwerst belastete NS-Täter, zuvor oft in Klöstern versteckt, über die Alpen nach Italien und von dort in die Länder des Nahen Ostens oder Lateinamerikas.
Die Situation war in der Tat unübersichtlich. Italien war voll belegt mit Flüchtlingen, die aus ganz verschiedenen Gründen nach Südamerika flüchten wollten. Der interessanteste Ort war Südtirol. Die Linie von Sterzing über Bozen, über Brixen nach Rom und von Rom nach Genua.
Und da half tatsächlich die Kirche. Die Kirche ist bei sowas oftmals ein natürlicher Ansprechpartner und in den meisten Klöstern findet man dann auch irgendjemanden, der Deutsch kann und mit dem man sich verständigen kann. Und so entwickelte sich ein Pfad von Südtirol nach Genua oder nach Rom.
Was die katholische Kirche in den Jahren der NS-Herrschaft an Widerstand vermissen ließ, das habe sie nach Kriegsende nachgeholt. Allerdings auf der Seite der Täter, notierte der Publizist Ernst Klee bissig und meinte damit die stille, aber effektive Hilfe der Kirche für untergetauchte Nazis. Allerdings müsse, so Holger Meding, mit einigen liebgewordenen Legenden aufgeräumt werden. Etwa mit dem Phantom der geheimnisvollen Organisation Odessa. Angeblich ein weltumspannender Verband ehemaliger SS-Angehöriger, der seinen Mitgliedern zur Flucht aus Europa verholfen habe. Diese Organisation hat es nie gegeben. Sie ist durch den berühmten Roman »Die Akte Odessa« von John Forsyth zu einem unsterblichen Mythos geworden. Was es stattdessen allerdings gab, war
sozusagen ein Empfehlungsnetzwerk, was sich aufbaute und dann schließlich auch funktionierte.
Und so verwandeln sich mit Hilfe von gefälschten Papieren und geliehenen Identitäten Massenmörder in Biedermänner. Da wird aus SS-Führer Erich Priebke, der an Geiselerschießungen bei den Ardeatinischen Höhlen beteiligt war, der lettische Bürger Otto Pape. Klaus Barbie, der Schlächter von Lyon, wird zu Klaus Altmann. Josef Mengele, der Todesarzt von Auschwitz, zum Südtiroler Bauern Helmut Gregor. Und aus Adolf Eichmann wird Ricardo Clement. Bleibt die Frage, wie es geschehen konnte, dass kirchliche Stellen falschen Identitäten nicht auf die Schliche kamen, Papiere offenbar nicht nachprüften und Menschen, die schwerste Verbrechen begangen hatten, einfach durchwinkten. Der berüchtigte Fluchthelfer, Titularbischof Alois Hudal, erklärte dazu lapidar, er sei Priester und kein Polizist. Überdies sei es seine Christenpflicht, Flüchtlinge vor dem Kommunismus zu bewahren.
Die Informationslage im Vatikan war sicher so, dass man über die Verbrechen Bescheid wusste nach 1945. Aber das Problem bestand darin, dass sie diesen Menschen, der vor ihnen stand, dass sie dort die Identität nicht kannten. Und jetzt ist die Frage, muss ein Titularbischof in Rom wissen, wer vor ihm steht, wenn er solche falsche Angaben bekommt, oder muss er das 1946, 1947 nicht wissen?
Oder wusste man 1946-47 bereits so viel, dass man nicht mehr wissen wollte?
Mehr zu diesen Fragen und dem Thema erfahren Sie heute Abend in unserer Sendung Lebenszeichen. Persilscheine in Gottes Namen um 22.05 Uhr in WDR 5.
Und was noch?
Was noch? Bei Diesseits von Eden.
Ja, was hat sie sonst noch bewegt, die Welt der Religionen?
Zum Beispiel der Glaube.
Ja, logisch. Was sollte sie auch sonst prägen, die Welt der Religion?
Der Unglaube, der ist weit verbreitet. Bedford Strom.
Bedford wer?
Heinrich Bedford Strom, das ist der Chef der Protestanten, also der EKD-Ratsvorsitzende. Er hat gesagt, nur zu glauben, was man auch sehen kann, sei Unsinn.
Typisch Theologe, also man soll an das Unsichtbare glauben.
So ungefähr. Der Mensch sei mehr, als man sehen könne, hat er gesagt. Viel mehr als nur ein Haufen Wasser, Eiweiß und Fett. Und wenn man die Wirklichkeit auf das empirisch Messbare reduziert, dann sei das ein Ausdruck der Verarmung.
Verarmung? Die armen Katholiken.
Wieso?
Ja, die geben doch zurzeit eine Studie nach der anderen in Auftrag. Wie ticken Familien, sind Pfarrer zufrieden und so weiter.
Und?
Na, sie reduzieren doch die Wirklichkeit auf das empirisch Messbare. Mit anderen Worten,
ja?
Katholiken sind Ungläubige.
Ein Theologieprofessor aus Berlin glaubt, Christen kämen gut ohne das Alte Testament aus.
Was denn? Eine Bibel ohne 10 Gebote, ohne Psalmen?
Genau. Der Professor sagt, das Alte Testament sei das Dokument einer ethnisch gebundenen Stammesreligion.
Aber galt nicht stets das Alte Testament quasi als Grundlage für das Neue?
Das ist anerkannte Lehrmeinung. Deswegen gibt es auch jede Menge Ärger unter den Theologen. Man könne doch nicht einfach sagen, wir kommen ohne Altes Testament aus. Ein handfester Skandal.
Naja, vielleicht eher ein akademischer Streit?
Wieso?
In der wirklichen Welt kommen tatsächlich sehr viele Menschen nicht nur ohne das Alte Testament aus, sondern
ja?
Auch ohne das Neue. Vielleicht noch was Erbauliches?
Ja, gab es auch. In Rom. Die schwedische Königin Silvia war beim Papst.
Und?
Sie hatte ihre Enkelin dabei, die 1 Jahre alte Tochter von Prinzessin Madeleine.
Es ist nicht immer leicht, Babysitter zu bekommen.
War auch nicht schlimm. Der Papst soll seine Freude an dem Kind gehabt haben. Die Kleine hat auf Omas Arm gesessen und dabei mit dem Schlüsselanhänger des Papstes gespielt.
Der Papst hat doch bekanntlich 2 Schlüssel, oder? Die Schlüssel des Apostels Petrus.
Richtig. Einen für den Himmel und einen für die Erde.
Und mit einem dieser Schlüssel hat das kleine Mädchen gespielt?
Genau. Man weiß nur nicht mit welchem.
Sicher mit dem irdischen.
Wieso?
Es mag ja schon fast ein Zeichen der Reform sein, dass der Papst einem kleinen Mädchen einen Petrusschlüssel überlässt. Aber eins ist doch auch klar.
Was?
Den für den Himmel gibt er nicht aus der Hand.
Sonst noch was?
Bei Diesseits von Eden?
Das hat sie bewegt. Die Welt der Religionen.
Der Wochenrückblick von Wolfgang Mayer war das. Und das war's von uns aus dem Diesseits von Eden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Mein Name ist Gisela Keuerlieber.
WDR 5 präsentiert.
Ich finde, du bist eine tolle Frau.
Es gibt kaum noch prominente Frauen ohne Apfelbäckchen.
Oder mit Zornesfalten auf der Stirn.
Vorbei die Zeiten, da wahre Schönheit von innen kam.
Die nicht operativen Behandlungen, angefangen von Spritzenbehandlungen mit Lasern oder Radiofrequenz-Ultraschall, die werden immer populärer.
Mach mich schön, schallt es immer häufiger auch aus der Mitte der Gesellschaft.
Es gibt tatsächlich sehr seltsame Wünsche.
Wie kann der Mensch Schönheit erlangen? Was ist gewünscht? Was ist erlaubt?
Es diskutieren der Designer und Germany's Next Topmodel-Juror Thomas Rath, der Pfarrer Gary Lukas Albrecht und der Schönheitschirurg Dr. Afshin Fatimi.
Mach mich schön.
Im Gasometer Oberhausen am Donnerstag, 7. Mai um 19.30 Uhr.
Alle Informationen zur Veranstaltung auf wdr5.de.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.